erzählen aus deinem Leben, auch aus deiner Ehe und Familie. Ich glaube, das können wir doch alle nachfühlen, dass es nicht leicht ist, hier zu stehen und so etwas aus seinem Leben zu erzählen. Aber wenn man sagen kann, es ist Vergangenheit, dann fällt es schon viel leichter, wie wenn man sagen müsste, so sieht es heute aus. Glückliche Familie nur im Film, ist heute Abend die Frage. Es gab ja tatsächlich einmal eine Zeit, wo man im Kino oder im Fernsehen glückliche Familien bewundern konnte. Diese Zeit ist eigentlich seit einigen Jahren vorbei, mehr oder weniger vorbei. Heute bekommt man eher das Gegenteil zu sehen. Trotzdem wollen wir heute Abend fragen, glückliche Familie nur im Film, nur im Märchen oder gibt es das auch noch in der Praxis, im wirklichen Leben? Nun fragen Sie vielleicht, Herr Block, sind Sie denn überhaupt kompetent, über dieses Thema zu sprechen? Zugegeben, als Familienvater bin ich erst sehr kurz im Amt oder im Dienst, genau gesagt 6 Wochen und 2 Tage, aber ich möchte ja in erster Linie heute Abend Wort Gottes weitergeben und erst in zweiter Hinsicht die eigene Erfahrung. Ich möchte beginnen mit etwas zum Schmunzeln, so aus unserem jungen Familienalltag. Heute waren wir beim Kinderarzt, meine Frau und der kleine Benjamin und ich. Ich hätte sie am liebsten heute Abend auch mitgebracht, wenn ich schon über Familie spreche, hätte ich sie auch gerne dabei gehabt, aber es war nicht möglich. Wir waren beim Kinderarzt, die jungen Mütter wissen, U3, so nach 6 Wochen, Untersuchung, ob alles funktioniert und so weiter. Und der Kleine lag da, noch in eine Windel eingepackt, aber schon ausgezogen. Und dann kam der Arzt und nahm nur die Windel weg. Und schon hat ihn der Kleine mit einem hohen Bogen begrüßt. Aber er hat es nicht tragisch genommen. Wahrscheinlich war das nicht zum ersten Mal in seiner Arztpraxis. Dann noch was vom Mittagessen. Meine Frau vermisste seit gestern ihren Ehering. Eben haben wir vom Ehering gehört. Er saß etwas locker an ihrem Ringfinger und war ihr irgendwo entglitten und sie hat es gar nicht gemerkt. Und heute Mittag sitzen wir beim Mittagessen. Es gab Hirseleibchen, das kennen Sie sicher gar nicht, das ist etwas Kärntnerisches aus der Heimat meiner Frau. Und plötzlich beiße ich auf was Hartes drauf. Tja, beim Teigkneten, ne? War er abgerutscht. Aber ich habe ihn nicht verschluckt. Er ist wieder am richtigen Platz. Wir brauchen keine neuen Ringe zu kaufen, sondern wir freuen uns an denen, die wir am Hochzeitstag uns angesteckt haben. Soweit etwas zum Schmunzeln mal zu Beginn. Man darf ja auch in einer solchen Veranstaltung mal lachen. Manche haben zu Hause nicht zu lachen. Ist doch gut, wenn man auch mal hier lachen kann. Aber nun kommen wir zum Eigentlichen, zu dem, was wichtig ist heute Abend. Wir möchten sprechen über das Thema Familie und hören dazu Gottes Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 21 bis Kapitel 6, Vers 4. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, 15 Verse, möchte ich Ihnen gerne lesen. Da schreibt der Apostel Paulus, eingegeben von dem Heiligen Geist Gottes: Seid einander untertan in der Furcht Christi. Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, gleich wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte, und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es gleich wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Um deswillen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seinem Weib anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein, zitiert Paulus hier aus dem Alten Testament. Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeglicher, habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung besitzt, auf dass dir's wohl gehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Soweit Gottes Wort. Ich habe heute Abend im Wesentlichen zwei Leitgedanken. Zuerst wollen wir uns einmal darüber besinnen, was Familie nach Gottes Plan bedeutet. Erstens, Familie nach Gottes Plan. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Nicht der Unordnung, des Chaoses, sondern der Ordnung. Er hat als Schöpfer dieser Welt das ganze Universum wunderbar geordnet, so dass man den Lauf der Gestirne aufs Genaueste beobachten und berechnen kann. Aber ebenso unter dem Mikroskop erkennen wir, dass bis in die Welt der Atome hinein alles seine Ordnung hat, was Gott gemacht hat. Sehen Sie, und weil Gott ein Gott der Ordnung ist, darum hat er auch das Zusammenleben der Menschen wunderbar geordnet. Das Zusammenleben in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, im Staat, in der Welt. Der Satan als Feind Gottes und Feind unserer Seele, der ja Realität ist, liebt die Ordnung nicht, sondern das Chaos. Er ist der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer, der alle Ordnung zerstören will. Aber Gott hat für das Familienleben einen weisen Plan. Die Heilige Schrift sagt uns, dass es im zwischenmenschlichen Zusammenleben nicht ohne Autoritätsstrukturen geht. Gott selbst als der Höchste ist das Haupt des Christus. Christus wiederum ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau und die Kinder sind Mann und Frau zusammen untergeordnet. Das ist die göttliche, biblische Struktur, Autoritätsstruktur. Nun weiß ich sehr wohl, dass diese biblische Ordnung im Zeitalter der Emanzipation eine riesige Herausforderung geworden ist, für viele Menschen ein Problem geworden ist, geradezu unmöglich geworden ist, so etwas anzunehmen. Und ich kenne eine ganze Reihe Frauen, die Epheser Kapitel 5 und andere Stellen am liebsten aus der Bibel herausschneiden würden. Aber bitte hören Sie mir erst einmal in Ruhe zu, wie ich dieses biblische Bild weiter erläutern möchte. Dass die Frau dem Mann untergeordnet sein soll, bedeutet ja nicht, dass der Mann der große Familienpascha ist und die Frau seine Dienstmagd. So haben das vielleicht manche missverstanden. So meint das Gott nicht. Das ist hier gewiss nicht gemeint. Im Gegenteil, Paulus schreibt ja, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dargegeben. Wir Männer, lieben wir so unsere Frauen? So wie Christus die Gemeinde geliebt hat, bis zur Selbstaufopferung. Und ich möchte dann die Frau sehen, die von ihrem Mann geliebt, geschützt und getragen wird und die dann noch in Emanzipation machen will. Die möchte ich sehen. Gott hat Mann und Frau so geschaffen, dass sie sich in einer harmonischen Ehe wunderbar ergänzen. Der Mann wird seiner Frau, wenn er ein richtiger Mann ist, Schutz gewähren, Geborgenheit gewähren, Liebe schenken. Die Frau darf, so steht es wörtlich hier in Epheser 5, unter den Schutzschirm des Mannes treten. Das steht hier wörtlich übersetzt da. Unter den Schutzschirm des Mannes treten. Also meine Frau bestätigt mir jedenfalls immer wieder, dass sie dankbar ist für die eheliche Geborgenheit, die sie früher nicht gekannt hat. Natürlich gibt es auch ungünstige eheliche Zusammenfügungen, Konstellationen, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Ich frage mich, warum eigentlich so viele temperamentvolle, extrovertierte Frauen, die ein großes Mitteilungsbedürfnis haben, zurückhaltende, ruhige Männer heiraten. Schweiger, die kaum reden. Umgekehrt ist es kein Problem. Aber wenn es so ist, wenn die Frau sehr mitteilungsbedürftig ist und der Mann ein schweigsamer Typ, dann wird es schwierig in der Ehe. Es kommt auch sehr häufig vor, dass die Frau konsequent mit Jesus leben will, weil sie ihn kennen und lieben gelernt hat, aber der Mann hat für das alles wenig übrig. Das ist auch eine sehr ungünstige Konstellation. Die Vorstellung, dass Christentum ein sentimentaler Unsinn für Frauen und Kinder sei, ist leider aus den Köpfen der Männerwelt nicht wegzubringen. Aber wie wird den stolzen Männern einmal zumute werden, wenn sie vor dem Richterthron Gottes stehen und seinen Zorn unausweichlich in ihr Leben hineintreffen wird? Ihr Männer, ihr braucht Jesus, genau wie die Frauen, wie die Kinder, wie die Alten. Gerade wir Männer, wir brauchen Jesus, um Mann sein zu können, um Familienvater sein zu können. Und wenn hier Frauen sitzen, deren Männer ohne Gott leben, dann frage ich sie zunächst einmal, warum haben sie denn diesen Partner geheiratet? Haben sie damals vor der Ehe gebetet? Haben sie nach Gottes Willen gefragt? Wenn nein, dann sind sie ohne den Herrn in ihr Unglück gelaufen. Dann sollten sie ihm jetzt keine Vorwürfe machen, sondern zunächst einmal vor Gott aufrichtig Buße tun über diesen falschen Schritt. Dann wird er ihnen vergeben und er kann sogar auf krummen Zeilen gerade schreiben, Gott kann auch ihren Mann noch zum Glauben führen und retten. Und er kann ihnen die Kraft schenken, sich selbst ihrem ungläubigen Mann unterzuordnen, anstatt ihn dauernd zu kritisieren, denn so wird er sich nicht bekehren. Da muss man sich zuerst einmal unterordnen und ihn so annehmen, wie er ist und ihn so lieben und ihm versuchen, mit Gottes Hilfe die beste Ehefrau zu sein. Und dann wird Gottes Geist auch an seinem Herzen wirken. In der Kraft des Heiligen Geistes ist das möglich. Und den jungen Mädchen, die die Partnerwahl noch vor sich haben, möchte ich heute Abend ans Herz legen. Heiratet nur einen Mann, mit dem ihr beten könnt, mit dem ihr in der Bibel lesen könnt. Denn das wird später einmal eure Ehe und Familie zusammenhalten. Das bisschen Lieb ist bald abgeschleckt, haben unsere Väter gesagt. Und dann tritt ein Mensch hervor mit Ecken und Kanten. Und Ehe heißt Zusammenleben, in Freud und Leid, in allen Schwierigkeiten. Und wenn da nicht die Klammer des Gebets und des gemeinsamen Lesens in der Heiligen Schrift die Ehe umklammert, dann wird es schwierig. In Amerika gibt es eine Statistik, da hat jemand herausgefunden, da wo Ehepaare gemeinsam in den Gottesdienst gehen, da scheitert nur etwa jede fünfte Ehe. Ehepaare gemeinsam in der Bibel lesen und beten, da scheitert nur circa jede 50. Ehe. Und wo Ehepaare beide ihr Leben Jesus Christus wirklich gegeben haben und Sündenvergebung empfangen haben und Erneuerung ihres Herzens und Lebens und ihn wirklich kennen, da scheitert nur jede 500. Ehe. Das spricht doch Bände. Das ist doch eine einzige Ermutigung und Appell, eine Ehe unter Christus zu führen, mit dem Gebet, mit dem Lesen in der Heiligen Schrift und so weiter. Und darum möchte ich dir, gerade dir junges Mädchen, sagen, wenn er nicht warten will, dann lass den Kerl laufen. Es ist eben die Frage, ob du einen Mann oder einen Hampelmann heiraten willst. Weißt du, wenn er jetzt nicht warten kann, wie soll er denn dann später warten können in der Ehe? Da gibt es auch Zeiten des Verzichts, jeden Monat, in der Zeit der Schwangerschaft und danach oder im Krankheitsfall und so weiter. Und du, junger Mann, du hast die Aufgabe später des Erwählens. Es gibt ein heiliges Erkennen des einen Mädchens, das Gott für dich gemacht und bestimmt hat, das er dir schenken will. Die Partnerwahl ist nach der Bekehrung zu Gott die wichtigste Lebensfrage. Wie schlittern da heute die Menschen hinein, ohne zu fragen nach Gottes Willen, ohne Gebet? Und dann, wenn es schief geht, dann schreien sie und sagen noch, wie kann Gott das zulassen, dass unsere Ehe zerbricht? Die Partnerwahl ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und die Wurzel einer glücklichen Familie reicht zurück bis zur Partnerwahl. Ich kenne junge Leute, die den Mut haben, eindeutig und profiliert Jesus Christus nachzufolgen. Bei denen weiß man, wo man dran ist. Und wenn es Ehepaare sind, dann ist er ein richtiger Mann und das Haupt in der Ehe und Familie. Das heißt, er hat die letzte Verantwortung für Gott und auch den Schutz über seine Ehe und Familie. Und sie ist keine Emanze. Und wenn sich das keimende Leben meldet, dann wird es eben nicht abgetrieben, sondern als Gabe und Aufgabe aus Gottes guter Hand angenommen. Ehe heißt auch Ja zum Kind, Ja zur Familie. Wenn Gott keine Kinder schenkt, ist das was anderes, dann ist das noch schwer genug. Aber auch ein kinderloses, gläubiges Ehepaar kann im großen Segen leben und wirken für den Herrn. Noch ein letzter Gedanke zu diesem ersten Punkt. In einer Familie nach Gottes Plan, in der Jesus Christus der Mittelpunkt ist und die Bibel Autorität hat, sind beide Elternteile gleichermaßen an der Erziehung der Kinder beteiligt. Denn auch das ist eine Sache, die nicht auszurotten ist, eine Vorstellung, dass Männer denken, Kindererziehung, das macht meine Frau. Damit habe ich nichts zu tun. Und es gilt einfach, was der Volksmund sagt, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Kinder erziehen, ihnen väterlich den Weg ins Leben zu bahnen, das ist nicht leicht. Da braucht man Gottes Beistand, da braucht man die Anleitung der Heiligen Schrift. Deswegen sage ich, Elternteile sind gleichzeitig, gleichermaßen an der Erziehung beteiligt. Natürlich hat die Mutter naturgemäß die meiste Zeit mit den Kindern zu verbringen, das ist ganz klar. Doch verantwortungsbewusste Väter können diesen zeitlichen Mangel ausgleichen, indem sie sich nach Feierabend zum Beispiel oder an den Wochenenden oder im Urlaub intensiv den Kindern widmen. Qualität kann mehr sein als Quantität. Es gibt heute viele Väter, die ein ausgefülltes Berufsleben haben und doch ganz für ihre Kinder da sind, wenn sie da sind. Und dann eben den Fernseher auch mal auslassen, so lange, und sich den Kindern wirklich widmen. Und da ist keine Stunde zu viel investiert. Das wissen die Kinder später noch, wenn die Väter Zeit verbracht haben mit ihnen, auch beim Spiel, beim Sport und so weiter, im Lesen von Geschichten und dergleichen mehr. Ihr hier anwesenden Väter, darf ich einmal ganz persönlich fragen, wisst ihr eigentlich, welche große und zugleich schöne Aufgabe ihr habt. Von eurem irdischen Vatersein wird es einmal später stark abhängen, welches Bild eure Kinder vom himmlischen Vater haben werden. Da ist nämlich eine Rückkopplung. Ist euer Verhältnis zu den Sprösslingen überwiegend von Härte und Rauheit geprägt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn eure Kinder später Gott für einen Tyrannen halten und keinen Zugang finden zu ihm. Wenn ihr euch aber kaum um eure Söhne und Töchter kümmert, werden die Kinder daraus folgern, dass auch der himmlische Vater weder Interesse noch Fürsorge für die Kinder hat. Und sehen eure Nachkommen zu Hause nur den Vater, der in der Ehe und Familie nichts zu melden hat, dann ziehen sie sehr leicht den Schluss, der himmlische Vater sei auch so ein Schwächling, auf den man gut und gerne für sein Leben verzichten kann. Merken Sie, wie das irdische Vaterbild Kinder prägt, gerade im Blick, im Verhältnis zum himmlischen Vater? Oh, da kann man so viel falsch machen. Vielleicht sind hier Menschen, die eine Erziehung genossen haben, die einen Vater hatten, der dieses göttliche Vaterbild nur sehr verzerrt an sie weitergeben konnte. Aber auch das kann heil werden durch Jesus. Ihr Väter, eure Kinder brauchen liebevolle Autorität. Beides, Liebe und Autorität. Paulus schreibt: Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in Zucht und Vermahnung zum Herrn. Väter haben also einen göttlichen Erziehungsauftrag. Darf ich noch einmal persönlich fragen, wer erzählt denn in ihrer Familie den Kindern abends am Bett die biblische Geschichte? Und wer betet mit den Kindern? Muss das nur die Mutter machen? Hoffentlich macht es wenigstens die Mutter. Aber es wäre besser, wenn es der Vater machen würde, so oft er es kann, zumindest. Wer hält oder wer liest denn die Hausandacht? Ich hoffe, dass es das in Gondelsheimer Familie noch gibt, dass eine Hausandacht gehalten oder gelesen wird. Mindestens ein Kalenderzettel am Tisch, wenn bei der Mahlzeit, wo die meisten Familienmitglieder zusammenkommen, zusammen sind. Vielleicht mittags, vielleicht abends. Oder dass man aus einem guten Andachtsbuch oder auch ein Kapitel aus der Bibel liest am Tisch. Das war früher in christlichen Familien gang und gäbe. Heute ist das durch viele, viele Dinge verdrängt worden. Nicht zuletzt auch durch die sogenannte elektrische Großmutter. Wer spricht das Tischgebet? Das ist Aufgabe des Vaters. Anstatt am Stammtisch große Sprüche zu klopfen, sollten wir Männer und Väter endlich wieder unsere von Gott gegebenen Aufgaben ausführen und anpacken. Was Besseres können wir unseren Kindern ins Leben überhaupt nicht mitgeben. Junge Kinderseelen sind so empfänglich, so aufnahmefähig für das Göttliche, für das Ewige, für die biblischen Wahrheiten. Darum sollten sie im Elternhaus einen fröhlichen, persönlichen Umgang mit Jesus und mit der Bibel erleben, vorgelebt bekommen. Martin Luther hat einmal gesagt, eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch herausbringen will, sagt Luther. Ihr Eltern, welchen Geruch, sprich welche Prägung bekommen eure Kinder zu Hause mit für ihr Leben? Der erste Geruch ist schwer wieder hinauszubringen. Wie gut, wenn es ein positiver ist, ein positiver Geruch. Gewinnen eure Kinder in eurem Heim, in der Familie, harmonisches Familienleben und Jesus lieb? Oder hören sie zu Hause nur vor zu zerstören? Leider ist ihm das schon weit. Das ist ein großer Unterschied. Und damit sind wir beim zweiten Leitgedanken und Hauptpunkt heute Abend. Ich muss nun auch etwas sagen über Familie in abschaffen wollen. Denken wir nur an die New Age-Bewegung, die ich ja gestern Abend in dieser Richtung zitierte. Weiterhin spielen auch das Fernsehen und der Alkohol eine negative Rolle in diesem Zusammenhang. Das Fernsehen insofern, weil es ja einfach kommunikationstötend, kommunikationszerstörend wirkt und bei wahllosem Konsum die Seelen der Kinder und der Erwachsenen gleichermaßen schädigen kann. Der Alkohol darum, weil er zur Sucht führt, weil er die Persönlichkeit verändert und meistens in die soziale Verelendung einmündet. In einer solchen Atmosphäre kann von Familienleben dann meistens keine Rede mehr sein. Die Kinder sind immer die, die es ausbaden müssen, die am meisten Leid tragen in solchen Fällen. Glauben Sie mir bitte, als einer, der in der Großstadt lebt und arbeitet, kann ich davon ein Lied singen. Ich komme in viele Häuser, in viele Familien in Karlsruhe, eben in unserem Bereich, wo der Teufel schon viel, viel Zerstörungswerk angerichtet hat. Ich muss noch zwei weitere Faktoren anführen, die sich nach meiner Meinung sehr negativ auf das Familienleben auswirken. Da ist zum einen der Umstand, dass viele Eltern zu zweit arbeiten. Vielleicht nur, um einen höheren Lebensstandard zu erreichen oder zu halten. Diese Rechnung geht in der Regel dann nicht auf. Vielleicht können Sie später Ihrem Kind materielle Vorteile und Sicherheiten bieten, das mag sein. Vielleicht wäre es aber Ihrem Kind lieber gewesen, wenn es Eltern gehabt hätte, die Zeit für es hatten. Manche auf diese Weise vernachlässigten Söhne und Töchter spucken ihren Eltern später auf den Kopf. Jawohl. Zum anderen weiß ich aus der Erfahrung der Seelsorge, dass Ehen und Familien, die auf dem Weg des vorehelichen Geschlechtsverkehrs entstanden sind, nicht glücklich werden können. Dafür gibt es auch statistische Bestätigung. Eine amerikanische Soziologin, ihr Name war Nancy Glasversi, brachte folgende Studie heraus. Sie schrieb: Junge Leute, die zusammenleben, um die Ehe auszuprobieren, müssen später mit einem unglücklichen Eheverlauf rechnen. Wer dagegen sein Eheleben erst mit der wirklichen Hochzeitsnacht beginnt, hat viel bessere Aussichten auf glückliche Gemeinsamkeit. Und dann belegt sie anhand ihres Forschungsprogramms, diese amerikanische Professorin, diese Aussage. Sie hat 100 Ehepaare als Probanden, als Statistiklieferanten gehabt, und von diesen 100 Ehepaaren hatten genau 50%, die Hälfte, bereits vor der Ehe wild zusammengelebt und bereits die körperliche Vereinigung praktiziert. Die andere Hälfte hatte die Ehe mit der Hochzeitsnacht begonnen. Und nun hören Sie bitte. Alle Ehepaare, die ihre Ehe gegenüber dieser Professorin als sehr unglücklich bezeichneten, stammten aus der Gruppe, die ihr Liebesleben vorverlegt hatte. Ist das nicht merkwürdig? Wer die Ehe mit Hurerei beginnt, der hat die Weiche falsch gestellt. In der Eheseelsorge fällt immer wieder auf, dass sich die Ehepartner die Situation vor der Ehe dann gegenseitig vorwerfen und sagen: Du hast mich damals verführt. Hätte ich bloß nicht auf dich gehört. Ich wollte gar nicht. Und so weiter. Warum wirft man sich das denn gegenseitig vor, wenn es so schön war, wenn es so gut war? Da wird es dann deutlich, dass es gegen Gottes Ordnungen war und gegen Gottes gute lebenspositive, lebensbejahenden Ordnungen kann man nie glücklich werden. Nie wirklich glücklich werden. Ihr lieben Freunde, Gott nennt vorehelichen Sex Unzucht und außereheliche Beziehungen Ehebruch. Wir sagen heute außereheliche Beziehungen. Das klingt so neutral, aber die Bibel nennt das Ehebruch. Das wollen wir nicht hören, weil das einen Menschen zum Ehebrecher macht. Und die Ehebrecher wird Gott richten, steht in der Bibel. Aber in Gottes Maßstab bleibt es so, wie es von Anfang der Welt an gewesen ist, dass die geschlechtliche Vereinigung, diese gute Gabe Gottes, in die Ehe hineingehört. Nicht vor und nicht außerhalb der Ehe. Dr. Heiko Grimmer hat einmal diesen Sachverhalt mit einem wunderbaren Bild verglichen aus der Technik. Er sagte, in einem Motorblock, das wissen wir Autofahrer gut, da finden ja ständig Explosionen statt. Da explodiert ein Gas-Luft-Benzin-Gemisch, wenn es kein Diesel ist. Und das gibt eine positive Kraft, der treibt durch diese Explosionen dann eine Welle an und so weiter und es geht bis auf die Räder und man kann von Karlsruhe nach Gondelsheim fahren und so weiter. Eine positive Sache. Natürlich, wie bei aller menschlichen Technik, auch Nebenwirkungen dabei. Hinten kommen dann die Abgase raus, die uns so zu schaffen machen. Aber zunächst mal eine positive Sache. Es treibt an, es bringt in Bewegung. Innerhalb des Motorblocks Explosion, eine positive Sache. Aber stellen Sie sich vor, der Motorblock hätte einen Riss oder diese Explosion würde außerhalb dieses Schutzraums geschehen. Sie würde große Zerstörung anrichten, vielleicht das Leben kosten. Und so ist es auch mit der guten Gabe der Geschlechtlichkeit. Sie gehört in die Ehe hinein. Und da ist sie eine positive Kraft, die Ehepartner zueinander führt. Aber außerhalb der Ehe reißt sie große und schwere Wunden vor und eben auch neben der Ehe. Davon wissen wir Seelsorger ebenfalls ein Lied zu singen. Gott hat ein volles Ja zur Geschlechtlichkeit, ein volles Ja. Er hat uns als Mann und Frau gemacht, aber er schützt die Geschlechtlichkeit durch die Ehe. Und darum will er eine reine Jugend. Darum will er, dass junge Menschen unter der Zucht und Leitung des Heiligen Geistes diese gute Gabe der Sexualität beherrschen lernen, in den Griff bekommen. Und das geschieht durch Warten, nicht indem man seine Triebe auslebt, wie heute die moderne Psychologie auch sagen kann, sondern warten. Daran reift eine junge Persönlichkeit, indem man wartet, bis es eben soweit ist. Wenn eine Ehe mit Ehebruch beginnt, dann wird daraus eine Bruchehe und auch eine Bruchfamilie. Aber wie froh bin ich, dass Jesus Christus nicht nur zerbrochene Herzen heilen kann, sondern auch zerbrochene Ehen und zerbrochene Familien. Das habe ich mehr als einmal miterlebt in den letzten Jahren. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da hat er alle Sünden dieser Welt getragen. Die Sünden ihrer Kindheit, die Sünden ihrer Jugend, die Sünden vor der Ehe, die Sünden in der Ehe und die Sünden außerhalb der Ehe. Das alles trug Jesus für sie und für mich. Er nahm die Strafe und das Gericht Gottes über unsere Verfehlungen auf sich. Denn Gott ist ein heiliger Gott, der die Sünde richten muss in seiner Gerechtigkeit. Aber er ist ein gnädiger und barmherziger Gott, der den Sünder liebt und der ihm vergeben will, der ihn annehmen will und der retten will. Die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Frage ist nur, sind sie bereit zuzugeben, dass auch sie gesündigt haben gegen das sechste Gebot oder gegen andere Ordnungen Gottes? Damit haben sie Gott entehrt. Damit haben sie ihn beleidigt, ihn, den Heiligen und Gerechten. Und sie haben sich selbst und anderen geschadet. Wenn hier heute Abend Menschen sind, die von ihrem Gewissen verklagt werden, vielleicht auch verklagt werden über die Zeit vor ihrer Ehe oder in ihrer Ehe und Familie. Und die fragen, was muss ich tun, dass ich vor dem Zorn Gottes gerettet werde, dass ich ein neues Leben bekomme, einen Neuanfang machen kann, Vergebung meiner Sünden erfahren kann und ihrer gewiss sein kann. Dann gebe ich solchen die gleiche Antwort wie der Apostel Paulus damals dem Gefängnisdirektor von Philippi. Als der fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da antwortete ihm Paulus und Silas wie aus einem Mund: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus, du und deine Familie, heißt das, gerettet. Glaube an den Herrn Jesus, und Glauben heißt Vertrauen, sich anvertrauen, ihm sich anvertrauen, ihm die Schuld bekennen und ihn annehmen als den Erretter, als den Erlöser und Herrn. Zuerst du, sagt Paulus, glaube du an den Herrn Jesus und dann deine Familie. Vielleicht sind hier Väter heute Abend in diesem Raum, die eine ganze Sache mit Jesus machen sollten, die vorangehen sollten. Wir Männer müssen doch vorangehen. Und dann wird die Frau und vielleicht auch die Kinder nachfolgen. Vielleicht sind hier Mütter, die sich bekehren sollten. Dann werden die Kinder folgen. Meine Frau und ich haben im Frühjahr dieses Jahres etwas Wunderbares erlebt. Wir waren bei einer ähnlichen Veranstaltung wie hier und haben zusammen das Wort Gottes weitergegeben. Meine Frau stand mir zur Seite und hat mich unterstützt im Gebet und auch in der Seelsorge. Und da wurden wir zu einem Ehepaar gebeten. Die wollten ein getrenntes Gespräch haben. Die Frau mit meiner Frau und der Mann mit mir. Und der Mann hat vor dem Angesicht Gottes in meiner Gegenwart Schuld in seinem Leben bereinigt. Was spielt keine Rolle, das ist Seelsorgegeheimnis, aber er hat Schuld bereinigt vor Gott. Und die Frau hat zur gleichen Zeit aus ihrem Leben Dinge gelüftet, das Geheimnis der Sünde gelüftet, mit der Sünde gebrochen und die Sünde bekannt und vor Gott bereinigt. Am gleichen Abend predigte ich 100 Meter weg von ihrem Elternhaus das Wort Gottes, in einer Versammlung wie dieser. Und ich predigte über irgendeine Sache, über irgendeinen Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Und dann kam hinterher, als ich zum Gespräch einlud, ein junges Paar, die standen vor mir, zitterten wie Espenlaub am ganzen Leib. Was war passiert? Das Wort Gottes hatte an diesem Abend in ihr Herz und Leben hineingeredet und hatte sie so getroffen, dass sie beide wussten, jetzt müssen wir uns bekehren, jetzt müssen wir Jesus annehmen. Und wie haben wir gestaunt, als das der Sohn dieses Ehepaars war mit seiner Verlobten. Da war doch ein Zusammenhang von dem, was da am Vormittag geschehen war in diesem Haus, nämlich, dass sie Gott die Ehre gegeben hatten und hatten mit dem Geheimnis der Sünde gebrochen. Und dem, was abends geschah, dass sich diese jungen Leute bekehrten und Jesus annahmen. Da war doch ein Geheimnis, da war doch ein Zusammenhang. Glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus und deine Familie gerettet. Sie sehen, das ereignet sich auch heute noch. Darum sage ich, vielleicht sollten Ehepaare in diesen Tagen miteinander ihr Leben Jesus geben. Haben Sie das noch im Ohr, wie Wolfgang Allstadt vorhin erzählte, dass sie miteinander am 11. September 1987, ist gerade erst ein Jahr her, ihr Leben Jesus gegeben haben. Was für eine Stunde. Im Ehering eingraviert. Das ist der wichtigste Tag in einem Menschenleben. Was kann es Schöneres geben? Wir haben in diesem Jahr wiederholt miterlebt, wie Paare und Ehepaare vor dem Herrn knieten und ihn als persönlichen Erlöser anzunehmen. Die waren auch getauft. Die gingen auch zur Kirche. Aber sie hatten bis dato nie ernst gemacht und sich als verlorene Sünder dem Herrn übereignet im Gebet und sich ihm wirklich ausgeliefert und ihn wirklich angenommen als ihren Erretter. Vielleicht sollten Ehepaare ihre Sünden vor Gott bekennen. Wenn ihr zusammen gesündigt habt, dann solltet ihr auch zusammen dafür gerade stehen. Solche nimmt Jesus sofort an. Das hat er in seinem Wort versprochen. Gott möchte in diesen Tagen Schuld aufdecken durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, aber er möchte noch viel, viel lieber Schuld vergeben und Menschen annehmen und zu seinen Kindern machen. Geschöpfe Gottes sind wir alle, keine Frage, geliebte Geschöpfe Gottes. Aber Kinder Gottes werden wir, so sagt es die Bibel, nur durch Jesus. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab Gott Macht, seine Kinder zu werden. Einzelpersonen, Ehepaaren und Familien. Warum widerstreben sie denn noch? Lassen Sie mich dies eine zum Schluss noch sagen. Wenn Jesus Christus wirklich in ihr Herz, in ihr Leben hineinkommen darf und auch der Herr ihrer Ehe und ihrer Familie sein darf, wenn in ihrem Haus wieder gebetet wird, wenn da wieder die Bibel ihren Platz hat, auf dem Küchentisch oder auch auf dem Nachttisch oder wo auch immer, wenn vor den Mahlzeiten wieder Lieder gesungen werden, so machen wir es bei jeder Mahlzeit, singen wir ein Lied. Und wenn sich ganze Familien wieder am Leben der Gemeinde beteiligen, zu der sie gehören, aktiv, dann ist nicht nur diesem Haus Heil widerfahren, sondern dann sind sie automatisch auch als Familie ein leuchtendes Feuer für die Sache Jesu in der Finsternis dieser Welt. Eine christliche Familie, in der Jesus der Mittelpunkt ist, ist eine Taschenausgabe des Evangeliums. Und genau das braucht unsere Zeit. Die Menschen brauchen Orientierung, sie brauchen Vorbilder, christliche Familien, wo sie sehen, dass die göttlichen Ordnungen Menschen glücklich machen und dass man ein reich erfülltes Leben hat, wenn man sich an die Schrift hält. Lockt sie das nicht, meine Freunde? Macht ihnen das nicht Mut? Lasst uns jetzt zusammen dafür beten, dass hier in Gondelsheim in diesen Tagen Ehen und Familien heil werden, indem Menschen zu Jesus heimfinden und zum Vater im Himmel. Wir danken dir, lieber Herr, unser Gott und Vater, dass du selber auch die Ehe geschaffen hast, eingesetzt hast im Paradies. Dass dieses Relikt aus dem Paradies in unserer Zeit noch da ist und dass in einer Ehe unter Christus, deinem Sohn, wirklich etwas Paradiesisches liegen kann. Genauso wie in einer Ehe ohne dich auch etwas Hölle liegen kann. Aber wir danken dir, lieber Herr. Du hast uns heute Abend neu gezeigt in deinem Wort, was du für gute, göttliche Ordnungen gegeben hast, die unser Leben so glücklich und sinnvoll machen können, auch unsere Ehen und Familien wirklich erfüllt machen können, zum Vorbild machen können. Herr, wir danken dir für jede intakte Ehe und Familie, die es noch gibt in unserem Volk. Wir danken dir für alle, die sich mühen, für alle Seelsorger, für alle Beratungsstellen, die zerbrochene Ehen und Familien wieder zusammenführen wollen. Aber wir preisen dich am meisten, Herr, wo das geschieht dadurch, dass Menschen dein Wort ernst nehmen und zu Jesus kommen, Vergebung erfahren, sich gegenseitig Vergebung gewähren, wo Altes wirklich begraben wird und Neues beginnen darf in dir, wo Menschenleben und Häusern Heil widerfährt. Herr, lass das doch in diesen Tagen auch hier in Gondelsheim und Umgebung geschehen. Ruf du die Menschen, mach ihnen selber Mut, mach auch Ehepartnern unter uns Mut, zusammen dir ihr Leben zu weihen. Lass Männer zu Familienvätern werden, zum Haupt in der Ehe und Familie, und lass sie auch ihre Erziehungsaufgabe in deinem Sinne wahrnehmen. Hilf auch mir dazu, Herr. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir dein Wort haben und dass du uns heute Abend für diesen Weg ermutigt hast. Gib uns auch die Kraft und die Weisheit dazu. Amen.